Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, sowohl die Geschwister in Adelberg im Online-Meeting und natürlich auch hier vor Ort. Wir wollen heute weitermachen mit dem Namen Gottes. Wir haben das letzte Mal, wo es um die Namen Gottes ging, mit dem Neuen Testament begonnen. Und zwar haben wir Theos betrachtet, ein Name Gottes, der allen bekannt sein sollte. Es bedeutet Gott und entspricht dem Elohim vom Alten Testament. Dann haben wir Kyrios betrachtet, was Herr bedeutet und dem Jahwe im Alten Testament entspricht. Dann haben wir Despotes betrachtet, was bedeutet Herr, Herrscher, Eigentümer und Meister. Und wollen heute weitermachen mit dem nächsten Namen Gottes. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich einfach nochmal als Wiederholung sagen oder den Gedanken aufgreifen, warum überhaupt beschäftigen mit den Namen Gottes. Der Grund ist der, dass die Namen Gottes auch für die Eigenschaften Gottes stehen und auch oft für das Handeln Gottes stehen. Ja, wir erkennen durch das Studium der Namen Gottes, durch die Beschäftigung damit, den Herrn besser. Die Grundlage dafür natürlich, dass wir den Herrn kennen, ist, dass wir von neuem geboren sind, dass wir ewiges Leben haben. Aber wir wissen von der Bibel her, dass wir wachsen sollen in der Erkenntnis des Herrn, in der Liebe zu ihm. Und dazu hilft natürlich das Studium der Namen Gottes. Das bringt uns natürlich nichts, wenn wir nicht Leben von Gott, wenn wir nicht Leben von oben haben. Aber sogar dann können die Namen Gottes ein Gedankenanstoß für den einen oder anderen sein, dass er sagt, ich fange an, mehr nach Gott zu suchen. Ich möchte mehr von diesem Gott wissen. Für uns Gläubige steht aber eben immer dieses Ziel auch vor Augen. Wir wissen, wir werden eines Tages bei ihm sein. Dann werden wir ihn auf eine ganz andere Weise noch erkennen. Aber auch hier schon soll unser Bestreben sein, zu wachsen, eben ihn mehr zu kennen, ihn mehr zu verstehen und auch ihn auf dieser Grundlage mehr zu lieben. Und so kann sich jeder von euch fragen, wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du den Herrn Jesus? Wie sehr liebst du Gott? Wie sehr liebst du den Herrn? Das kann auch immer wieder dazu dienen, dass wir uns prüfen, dass wir uns prüfen, ob ja alles bis zum gewissen Grad selbstverständlich geworden ist, dass wir zwar wissen, Gott ist allmächtig, dass uns das aber nicht mit Erstaunen und Bewunderung erfüllt, dass es nicht bewirkt, dass wir mehr auf seine Macht und seine Kraft vertrauen. Ich denke, da muss jeder von uns, ich eingeschlossen, sich auch immer wieder prüfen. Und wenn wir jetzt die Namen Gottes betrachten, dann soll das eben auch dazu dienen, dass wir auch staunen über seine Größe, staunen über seine Eigenschaften, ihn bewundern, ihn anbeten und in der Liebe zu ihm auch wachsen dürfen. Es geht also nicht nur darum, einfach Wissen aufzunehmen, sondern es geht darum, über dieses Wissen, über diese Dinge zu staunen, über diese Dinge in die Anbetung Gottes hineingeführt und hineingebracht zu werden. Wir lesen zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 9, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und es ist ja wirklich so, dass wenn wir den Herrn mehr lieben, wenn wir wachsen, wenn unser Becher überfließt, um es mal so auszudrücken, dass sich das auch im Handeln zum Beispiel gegenüber den Brüdern, gegenüber den Geschwistern auswirkt. Wenn unser Herz kalt ist oder bis zum gewissen Grad kalt in Bezug auf die Liebe Gottes, wird sich das auch in unserem praktischen Handeln den Geschwistern gegenüber und überhaupt in unserem ganzen Wandel auswirken. Deswegen, wir haben hier ein Thema, das zwar auf der einen Seite theologisch ist, wenn es uns aber erfüllt und einnimmt, hat das ganz praktische Auswirkungen. Das nur zur Einleitung. Den Namen Gottes, den wir heute etwas betrachten wollen, bezieht sich auf den Sohn Gottes, und zwar Logos. Ich denke mal, ihr alle habt den Begriff schon mal gehört, Logos. Logos bedeutet erstmal Wort. Es bedeutet auch Ausspruch. Es kann auch einfach einen Gedanken bedeuten. Logos. Und wo finden wir sehr viel Informationen darüber? Im Johannesevangelium. Da können wir gleich Kapitel 1 aufschlagen. Und ich möchte erstmal vorlesen, Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann noch der Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ja, mit diesem Thema haben wir uns ja schon beschäftigt. Stefan hat das auch kürzlich erwähnt, wo es schwerpunktmäßig um Johannes 17 ging, aber auch hier hat er etwas herausgegriffen. Und ich möchte auch ein paar Gedanken weitergeben, ohne jetzt diesen Text komplett Vers für Vers auszulegen, wollen wir einfach ein paar wichtige Gedanken betrachten. Erstmal ganz wichtig ist natürlich der Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und hier haben wir eben das griechische Logos. Im Anfang war das Gott, am Anfang war das Wort, am Anfang war Logos. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das ist ganz wichtig, das hervorzuheben. Wir haben auf der einen Seite war das Wort bei Gott. Es unterscheidet sich gewissermaßen. Und dann wird aber gesagt, und das Wort war Gott. Und dann sehen wir, das Wort ist Gott. Das Wort war Gott. Wir sehen hier auf der einen Seite diese Unterscheidung und auf der anderen Seite diese Gleichsetzung. Und da sehen wir schon, was wir hier in der Bibel finden. Es wird ja manchmal behauptet, speziell von Zeugen Jehovas, aber auch von anderen Gruppen, dass Jesus das erste geschaffene Wesen war, das zwar geschaffen worden ist vor der Erschaffung dieses Universums, und durch Jesus hat Gott dann die Welt erschaffen. Aber hier sehen wir eben, dass es nicht so ist, sondern dass er selbst Gott war, er war bei Gott und er war Gott. Das Wort Gottes, das nämlich Jesus ist, was wir natürlich dann ganz deutlich sehen in Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch. Da gibt es keine Zweifel daran, dass das Wort der Herr Jesus ist. Und hier sehen wir eben schon Hinweise auf diese Grundwahrheit, nämlich, dass Gott einer ist und dass Gott drei ist. 3 sehen wir hier natürlich nicht, denn die Wahrheiten über den Heiligen Geist werden an anderen Stellen betrachtet. Aber wir sehen hier dieses Prinzip, ja, und daraus können wir schon sehen, dass diese Wahrheit richtig ist, dass Gott eben 3 ist, ja, in 3 Personen sich offenbart im Wort Gottes, gleichzeitig aber einer ist, und man kann eben sagen, ein Wesen, ein Gott. Und so ist es nicht wahr, was hier die Zeugen Jehovas sagen, die eben sagen, das sei eine Erfindung der katholischen Kirche im 4. Jahrhundert. Wenn wir die Bibel betrachten und schon das Alte Testament, und wir haben bei den Namen Gottes im Alten Testament auch schon einige Hinweise gesehen, die uns zeigen, dass Jesus Gott ist. Das ist, sehen wir also nicht nur im Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament. Dieses war am Anfang bei Gott, und dann alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Also es ist natürlich richtig, dass der Vater durch Jesus Christus die Welt erschaffen hat, aber Jesus Christus selbst wurde nicht erschaffen. Er existierte schon immer, genauso wie der Vater schon immer existierte. Es ist ein Gott, es sind eben diese 3 Personen, und die müssen wir natürlich unterscheiden. Es wäre zum Beispiel nicht richtig zu sagen, der Vater ist am Kreuz gestorben. Ja, wir wissen, der Sohn Gottes ist am Kreuz gestorben. Der Vater hat den Sohn hingegeben, um für uns zu sterben, und der Sohn Gottes ist gestorben. Und da müssen wir diese Unterscheidung eben ganz klar machen. Dann springen wir etwas. Ab Vers 9 lesen wir, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Also hier wieder diese Wahrheit, die Welt ist durch ihn geworden, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, er wurde abgelehnt von seinem Volk und nicht nur von seinem Volk, wir wissen, diese Ablehnung geht weiter und sie geht bis heute. Und allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn jemand von Neuem geboren wird, dann ist das ein Werk Gottes. Das ist kein menschliches Werk, das ist ein übernatürliches Werk Gottes. Und das führt eben dazu, dass wir ja Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir, wenn wir von Neuem geboren sind, dann wissen wir, dass wir das ewige Leben haben, dass wir neues Leben haben von oben, dass wir von oben geboren sind. Und das bezieht sich auf alle, die an seinen Namen glauben, auf alle, die rettenden Glauben an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk haben, denn es gibt auch einen nicht rettenden Glauben, und das Johannesevangelium ist ein sehr gutes Zeugnis dafür, denn es ist immer die Rede auch von Menschen, die von denen erstmal gesagt wird, sie glaubten, aber dann doch eben, kommt dann doch raus, dass sie nicht rettenden Glauben haben. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und hier haben wir jetzt diese Wahrheit, über die wir staunen dürfen. Wir hatten in Vers 9 schon gelesen, dass dieses Licht in die Welt kommen sollte. Und hier sehen wir jetzt, das Wort wurde Fleisch. Der Herr Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Und man könnte auch sagen, und Arnold Fuchtenbaum übersetzt das zum Beispiel so, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns. Ja, weil dieses Wort, was hier für Wohnen verwendet wird, erinnert an das Wohnen der Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte. Und im Alten Testament war es so, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar in der Stiftshütte wohnte, im Allerheiligsten, und ja, dort auch einmal im Jahr vom Hohenpriester gesehen werden konnte. Und auf diese Art war Gott damals mit seiner Herrlichkeit unter dem Volk. Und nun kommt Jesus Christus in diese Welt. Er wird Mensch. Und so wohnte die Herrlichkeit Gottes unter uns Menschen. Als er Mensch wurde und aufwuchs und dann die Jünger berief, dann war es erstmal nicht so, dass sie seine Herrlichkeit sahen. Sie sahen ihn als ganz normalen Menschen. Aber hier wird gesagt, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wisst ihr, eine Situation, wo sie wirklich mit den Augen, zumindest drei von ihnen, die Herrlichkeit sahen, nämlich bei der Verklärung des Herrn Jesus. Bei der Verklärung wurde die Herrlichkeit des Herrn sichtbar. Da sahen sie wirklich mit ihren Augen die Herrlichkeit, wie er auch erscheinen würde in seiner zukünftigen Herrlichkeit im tausendjährigen Reich. Sie durften das schon sehen und können deswegen bezeugen, wir sahen seine Herrlichkeit. Natürlich, wenn wir jetzt weitergehen und überlegen, inwiefern sahen sie noch seine Herrlichkeit, dann gibt es natürlich andere Situationen, wo sie seine Wunder sahen, wo sie seine Worte hörten, wo auch ihnen klar wurde, ja, das bezieht sich auf Gott, er ist Gott, und sie beteten ihn sogar an. Und durch all diese Situationen wird klar, als er Mensch wurde, als er Fleisch wurde, hörte er nicht auf, Gott zu sein. Und wir sehen hier diese große Wahrheit, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er blieb Gott, aber wir können auch sagen, dass seine Gottheit, seine Kraft und Majestät versteckt war. Sie war eben nicht sofort sichtbar, wurde dann aber in bestimmten Situationen sichtbar und kam ans Licht, als es zum Beispiel klar wurde, dass er Dinge wusste, die er nicht hätte wissen können. Da kam seine Allwissenheit zum Vorschein, als er Dinge tat, die ein normaler Mensch eben nicht tun kann. Und so wurde den Jüngern nach und nach klar, wer der Herr Jesus wirklich ist. Und das ist auch ein großes Ziel des Johannesevangeliums. Wir sehen hier einen Höhepunkt, wo Thomas vor Jesus niederfällt und zu ihm sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat diese große Erkenntnis erlangt, wer der Herr Jesus wirklich ist. Er ist der Messias. Das hat vorher Petrus schon bezeugt. Aber hier sehen wir dieses Zeugnis, mein Herr und mein Gott. Und natürlich, wenn Jesus aufgehört hätte, Gott zu sein, als er auf dieser Erde war, dann hätte er keine Anbetung annehmen dürfen. Und somit ist dieses Zeugnis natürlich von Thomas wahr. Das Wort wurde Fleisch, es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus Christus, das Wort Gottes, eben im Griechischen Logos genannt. Und wozu kam der Herr Jesus? Es gibt viele Gründe, wir werden heute nicht alle betrachten, sondern einfach einige wichtige herausgreifen. Einen Grund sehen wir schon in Vers 18, den wir vorher schon gelesen haben. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also ein wichtiger Grund war, den Vater zu offenbaren, Gott zu offenbaren. Und das sehen wir auch im Johannesevangelium, wie er immer mehr über Gott, über den Vater offenbart und dann sogar sagen kann, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Außerdem sehen wir über das Logos weitere Dinge, die damit in Verbindung stehen, zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 3. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 2. Damit ihre Herzen ermahnt in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also in Jesus Christus, im Sohn Gottes, im Wort Gottes sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Deswegen können wir sagen, er ist die Quelle der Weisheit. Bei ihm finden wir Weisheit und Erkenntnis. In 1. Johannes 1, Vers 1 wird er das Wort des Lebens genannt. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Also er ist das Wort des Lebens, er ist das Wort, das auch Leben gibt. Und das sehen wir in Johannes 17. Wir haben uns ja ausführlich mit Johannes 17 beschäftigt. Ich möchte aber trotzdem den Anfang vorlesen. Ab Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Bis dahin. Also Jesus wurde gesandt, er bringt das selbst hier in diesem Gebet zum Vater zum Ausdruck. Und es heißt hier, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Wer gibt also allen ewiges Leben? Der Herr Jesus. Er gibt allen, die er vom Vater empfangen hat. Wir wissen, dass die Gläubigen, die Erwählten, ein Geschenk des Vaters an den Sohn sind und dass er allen ewiges Leben gibt, die er vom Vater so bekommen hat. Und was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch die Erkenntnis des Vaters und des Sohnes bekommt man ewiges Leben. Dann schauen wir noch zwei Stellen an. Hebräer 1, Vers 3. Dieser, da geht es auch um den Sohn Gottes, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also wir sehen hier einige Wahrheiten über den Sohn Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er erhält also dieses gesamte Universum. Er sorgt dafür, dass es nicht aufhört zu existieren. Und dann eine ganz wichtige Wahrheit und auch ein Ziel natürlich seines Kommens. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Also er ist gekommen, er ist Mensch geworden, nicht nur um uns den Vater zu offenbaren, um uns zu zeigen, wie Gott ist, sondern auch um uns zu erlösen, um sich hinzugeben für unsere Schuld und Sünde. Wir wissen von der Schrift her, wie der Mensch ist, dass der Mensch böse ist, verdorben ist, dass er von Natur aus Gott ablehnt, dass er von Natur aus Gott hasst, dass er ein Feind Gottes ist. Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre in diese Welt, dann wäre die ganze Menschheit verloren gegangen. Dann hätte es keine Hoffnung gegeben, keinen Ausweg, keine Möglichkeit, in die Herrlichkeit einzugehen, keine Möglichkeit, vor diesen heiligen Gott zu treten, denn Gott hasst Sünde, er bestraft Sünde, er verurteilt Sünde und deswegen gibt es auch das ewige Gericht, weil wir sündigen Menschen nicht kompatibel sind, nicht zusammenpassen mit diesem heiligen Gott. Und genau um das Sündenproblem zu lösen, wurde Jesus Christus in diese Welt geschickt, wurde das Wort Fleisch, wurde Jesus Mensch, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben, zu sühnen, uns zu reinigen. Dieses große Werk zu tun, über das wir doch immer wieder staunen können und staunen dürfen, dass niemals Selbstverständlichkeit für uns sein sollte, sondern es sollte uns stets mit Dankbarkeit erfüllen. Er hat also die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht. Und wir sehen hier tatsächlich im Hebräerbrief ist eine gute Quelle dafür, diese aktive Rolle des Herrn Jesus. Auf der einen Seite sehen wir in der Schrift, der Herr Jesus wurde gesandt. Der Herr Jesus wurde hingegeben für uns. Der Vater hat aus Liebe zu uns seinen Sohn gegeben. Johannes 3, Vers 16. Im Hebräerbrief sehen wir an manchen Stellen, wie Jesus hier wirklich auch aktiv wurde, wie er ja, sich hingegeben hat, wie das ein priesterlicher Dienst ist. Zum Beispiel Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Auch hier wird das so ausgedrückt, er hat sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht. Also er hat sich selbst geopfert. Und wir wissen, dass der Herr Jesus auch ein Priester ist. Ja, wir kennen ihn als König, Priester und Prophet. Und ein Priester bringt Opfer dar. Und in diesem Sinne hat der Herr Jesus sich selbst als Opfer dargebracht. Und auch im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Und hier wird deutlich, dass auf der einen Seite etwas mit ihm gemacht wurde. Er wurde geopfert, er wurde hingegeben. Auf der anderen Seite ist er selbst aktiv beteiligt, opfert sich selbst, gibt sich selbst für uns hin, um uns zu reinigen von unserer Schuld und Sünde. Und hier sehen wir auch, wie seine eigene Göttlichkeit da auch mit reinspielt. Wir hatten gesehen, er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, als er auf diese Erde kam. Deswegen hörte er auch nicht auf, Gott zu sein, als er ans Kreuz ging und am Kreuz für uns starb. Und deswegen können wir mit Berechtigung sagen, dass sein Opfer ein menschliches Opfer war, aber auch ein göttliches Opfer war. Und weil das so ist, weil dieses Opfer diese Beschaffenheit hat, reicht es auch aus, um uns zu erlösen von unserer Schuld und Sünde auf Zeit und Ewigkeit. Deswegen ist es genau dieses vollkommene Opfer, über das wir immer wieder staunen können, über das wir immer wieder Gott loben dürfen und ihm Dank sagen dürfen, wegen ja, diesem wunderbaren Werk, das er vollbracht hat. Und so hat er uns gereinigt von unseren Sünden und hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist jetzt zu Rechten Gottes und wir wissen, von dort wird er wiederkommen, um die Lebendigen und die Toten zu richten. Und wenn wir gläubig sind, wenn wir von Neuem geboren sind, dann haben wir nicht etwa Angst vor dieser Wiederkunft, sondern wir dürfen uns freuen. Wir dürfen mit großer Gewissheit dem entgegenschauen und uns freuen, wenn er kommt, um ja, uns zu sich zu holen. Die Schrift gibt uns diese Verheißung, dass wir entrückt werden, bevor die ganz schlimme Zeit über diese Erde kommt und die Menschheit gerichtet wird und dass wir bei ihm sein dürfen. Und dieses Thema, das Wort Gottes, möchte ich mit einem letzten Vers nun abschließen, wo es um diese sichtbare Wiederkunft des Herrn geht. Also nicht um die Wiederkunft, um die Seinen zu sich zu entrücken, sondern um die sichtbare Wiederkunft, um zu richten. Davon lesen wir in Offenbarung 19, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftigkeit, der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Also wir haben gesehen, das Wort wurde Fleisch, der Herr Jesus wurde Mensch, um uns zu erlösen. Es wird der Tag kommen, an dem er wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Da wird das Wort wiederkommen, das Wort Gottes, nicht zur Erlösung, sondern um zu richten. Und all diejenigen, die den Herrn Jesus abgelehnt haben und die nicht auf sein Erlösungswerk vertraut haben, sondern eigene Wege gegangen sind und die Lüge mehr geliebt haben als die Wahrheit, sagt uns die Bibel, werden dann gerichtet werden. Deswegen an all diejenigen, die das Evangelium verstanden haben, gehört haben, aber noch keinen rettenden Glauben haben, euch sei gesagt, dass diese Zeit näher und näher kommt, wo diese Ereignisse geschehen. Schon jetzt können wir die Zeichen der Zeit beobachten. Deswegen ist es für euch umso wichtiger, euch mit diesen Wahrheiten zu beschäftigen und zu Christus zu kommen und sein Erlösungswerk anzunehmen. Das nicht aufzuschieben und aufzuschieben, speziell auch an die Jüngeren, an die Jugendlichen, die ja, das vielleicht von klein auf, die ihr das von klein auf gehört habt und es immer weiter hinausgeschoben habt, ihr müsst bedenken, dass es auch zu spät sein kann. Und deswegen nehmt diese Ermahnung ernst und sucht den Herrn, solange er zu finden ist, und kommt zu ihm und denkt dran, was er für euch getan hat, wie sehr er euch geliebt hat, wie er sein Blut vergossen hat und aus Liebe wirklich in den Tod gegangen ist. Und wie könnt ihr dabei gleichgültig bleiben, wenn ihr euch mit dieser Wahrheit beschäftigt? Und an euch, die ihr das schon lange wisst und die ihr schon lange daran glaubt und lange darauf vertraut, sei gesagt, mich eingeschlossen, dass wir ja Grund haben, dankbar zu sein und die Dankbarkeit uns erfüllen sollte. Ja, manchmal sind wir ja vielleicht niedergedrückt von Umständen, von Sorgen, von Nöten, und wir verlieren diese Wahrheiten und ja, diese Liebe und diese Gnade und Barmherzigkeit aus den Augen. Und so sei uns allen gesagt, so sei euch gesagt, ja, beschäftigt euch damit, kommt zurück zu diesen Wahrheiten, die euch erfreuen dürfen, die euch mit Dankbarkeit erfüllen dürfen, und ja, wachst in der Liebe und Erkenntnis des Herrn Jesus. Also so viel zu dem Logos, zu dem Wort. Mir ist natürlich bewusst, dass man noch weit mehr darüber sagen kann, und wir haben auch noch einiges, ja, wie gesagt, schon gehört. Aber jeder Einzelne darf sich natürlich auch damit weiter beschäftigen und diese Dinge studieren. Es geht ja nicht nur darum, dass wir etwas in einer Predigt hören, sondern dass jeder auch selbst sich aktiv mit dem Wort beschäftigt, um in der Erkenntnis des Herrn zu wachsen. Wir schauen den nächsten Namen Gottes an. Diesmal bezieht der Name sich wieder auf den Vater. Und zwar im Griechischen Hypsistos. Hypsistos bedeutet der Höchste. Und wir sehen das im Hebräerbrief Kapitel 7. Vers 1, denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Ja, es geht hier um Melchisedek, und er wird genannt ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Gott ist der Allerhöchste, es gibt niemanden, der höher ist. Und erwähnt wird das auch in Lukas, Kapitel 1, Vers 32. Kapitel. So. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also auch hier auf den Vater bezogen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Das gleiche Wort, man könnte auch sagen, Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Und Gott ist der Allerhöchste. Was bedeutet das für uns, dass er der Allerhöchste ist? Es bedeutet natürlich ganz klar, dass ihm Anbetung gebührt, dass ihm Ehre gebührt, dass ihm Gehorsam gebührt, dass wir ihm zu gehorchen haben, aber nicht nur wir, sondern die gesamte Welt und das gesamte Universum muss ihm gehorchen. Und wir wissen auch, dass er souverän die Geschicke dieser Welt lenkt, weil er eben der Allerhöchste ist. Nicht mal der Widersacher kann etwas tun, was gegen den höchsten Willen und Ratschluss Gottes geht. Gott lenkt die Dinge, er lenkt die Geschicke, er ist der Allerhöchste. Und wenn wir das wissen, dass wir diesem Gott angehören, darf uns das auch mit Vertrauen, mit Zuversicht erfüllen. Wir müssen dann vor den schlimmsten Umständen keine Angst mehr haben, weil wir wissen, es passiert nicht zufällig, sondern es fällt uns vom Herrn zu. Als Gläubiger weiß man das natürlich und man weiß auch diese große Wahrheit, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber wie oft ist es doch, dass wir in der Praxis das vergessen, dass wir das nicht vor Augen haben, dass wir viel mehr auf die Umstände schauen als auf diese Wahrheit. Wir wissen, dass keine Versuchung an Gott vorbeigeht. Und dass wir in jeder Versuchung auf ihn vertrauen und auf ihn hoffen dürfen, dass zwar für uns vielleicht diese Versuchung, diese Umstände zu groß erscheint, aber der Herr der Allerhöchste ist, derjenige ist, der in einem Moment diese Versuchung vertreiben kann. Ja, das hat auch Luther mal zum Ausdruck gebracht, als er in großer Not, in großer Versuchung war, hat er gesagt, er sieht den Himmel voller Wolken, es ist alles dunkel, aber dann schaut er auf Gott, auf den Herrn, der in einem Moment diese Wolken vertreibt und vertreiben kann. Ja, wenn wir das wissen, dass der Allerhöchste diese Macht hat und dass wir Zugang haben zu ihm, wir wissen ja, wir sind nahegebracht worden durch das Blut des Christus, also wir dürfen jederzeit im Gebet, im Vertrauen vor diesen großen Gott treten, vor den Allerhöchsten treten, vor diesen souveränen Gott treten und dürfen bitten und flehen. Und wir wissen von der Bibel her, dass er uns hört, dass unsere Gebete nicht auf taube Ohren treffen, sondern er hört uns. Und so dürfen wir alles vor ihm ausbreiten und wirklich vertrauen. Dazu passend ist der nächste Name Gottes im Griechischen Pantokrator, was bedeutet der Allmächtige. Der Allerhöchste ist natürlich auch der Allmächtige. In Offenbarung 4, Vers 8 lesen wir davon, und dieser Begriff wird im Übrigen sehr oft in der Offenbarung gebraucht, nämlich 9-mal und nur ein einziges Mal in einem anderen Buch des Neuen Testamentes. Offenbarung 4, Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also hier sehen wir, wie die Engel Gott anbeten, wie sie rufen Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er ist absolut vollkommen heilig. Das wird durch diese Wiederholung 3-mal ausgedrückt. Er ist Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Ihm ist alle Macht gegeben, er ist allmächtig. Und genau diesen Ausdruck, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, das betont ja der Herr Jesus. Und auch hier sehen wir, der Herr Jesus ist Gott. Es passt sehr gut zur Offenbarung dass es immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, er ist der Allmächtige. Denn wir sehen in der Offenbarung, wie sich die große Macht Gottes entfaltet, wie er die Gerichte über diese Erde bringt und wie ganz klar wird und ganz deutlich wird gegenüber einer rebellischen Menschheit, dass Gott das Ruder in der Hand hält, dass er wirklich der Allmächtige ist und diese Welt gerecht richtet, und so wird er alle Menschen gerecht richten. Ja, diesem Gott gehören wir an. Die Stelle, wo das nicht in der Offenbarung erwähnt wird, ist 2. Korinther, Kapitel 6. Vers 18. Und zwar geht es in diesem Zusammenhang um Absonderung, Gottes Ruf zur Absonderung. Wir gehören einem heiligen Gott an, deswegen sollen wir uns absondern. Das ist nicht das Thema heute. Aber wir wissen, dass wenn wir das tun, dann haben wir Konsequenzen zu fürchten. Und je nachdem, in welcher Gesellschaft wir leben, können diese Konsequenzen hart sein. Und es kann sein, dass wir dann uns Sorgen machen müssen, wer sorgt für uns, was werden wir essen, was werden wir trinken. Und da gibt es dann eben diese Verheißung und diese Zusage. Ich lese mal ab Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, nehmen wir mal die Situation Volk Israel. Viele kamen zum Glauben, es gab Widerstand von den Juden und es gibt jetzt die Drohung von den Juden, ja, wenn ihr Christus angehört und nicht mehr bei unserem jüdischen Gottesdienst mitmacht, dann werdet ihr Probleme bekommen, ihr werdet vielleicht keine Versorgung mehr bekommen. Und dann gilt eben diese Zusage. Menschlich denkt man vielleicht, oh nein, das ist tatsächlich so, ja, was werde ich wirklich, wie werde ich überleben? Und dann heißt es eben hier in Vers 18, ich will euch ein Vater sein, ein Vater, der sorgt für seine Kinder, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Er hat Mittel und Wege, wo wir keine Mittel und Wege mehr sehen. Und deswegen, Vertrauen auf den Herrn wird belohnt, er wird einen Weg finden. Deswegen der Allmächtige. Und das können wir eigentlich übertragen auf andere Situationen. Es gibt viele Situationen im Leben, wo wir vielleicht rational sagen, wenn ich im Vertrauen auf den Herrn jetzt handle, kann das nicht gut gehen. Er wird das negative Auswirkungen haben, in die oder in die Richtung. Und da heißt es dann, dass wir trotzdem vertrauen und trotzdem handeln. Dass wir auf diesen unsichtbaren Gott vertrauen, der wirklich allmächtig ist und der wirklich Wege hat, wo wir keine Wege sehen. Dass wir seinem Wort gehorchen, im Wissen, im Vertrauen darauf, Gott wird es richtig machen. Er regiert das Universum, er regiert alle Dinge. Ihm gehören die Berge, die Täler, ihm gehört das Essen auf dieser Welt. Und so dürfen wir ihm vertrauen. Er hat zugesagt, die Seinen zu versorgen. Und er wird es auch auf seine Art und Weise tun. Das müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir manchmal andere Vorstellungen davon haben, wie Gott uns versorgen soll. Aber er hat Mittel und Wege, das so zu tun, dass es uns auch zum Besten dient. Und mit dieser Wahrheit möchte ich schließen, nochmal wiederholen, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alle Dinge wirken zusammen zum Besten. Und das ist nur möglich, weil Gott eben der Allmächtige ist, weil er der Höchste ist und weil wir zu diesem Gott gehören. Nur so ist das Unmögliche möglich, denn rational können wir nicht verstehen, wie es möglich ist, dass alle Dinge zum Besten für uns zusammenwirken. Es gibt viele Dinge, von denen wir denken, die stören uns so sehr, die bereiten uns so viel Mühe, so viel Not. Wie kann uns das zum Besten dienen? Und das sind aber oft genau diese Dinge, die uns zum Besten dienen. Es sind genau diese Sorgen und Nöte, die uns zum Herrn treiben. Es sind genau diese Sorgen und Nöte, die uns zu Betern machen, die uns in diesem Sinne verändern. Es sind oft genau diese Sorgen und Nöte, die uns Christus ähnlicher machen. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.